Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, in eurer Mitte sein zu dürfen, oder wir freuen uns mit meiner Frau, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Ermutigung und Hilfe. Brauchen wir Orientierung, gerade wir Christen. Wir hatten letzten Sonntag in unserer Gemeinde Besuch von Open Doors, von den verfolgten Christen. Und dieser Bruder, der uns besucht hat, die reisen immer in mit unter anderem Namen, in einem anonymen Namen, wegen der Verfolgung. Sie besuchen ja auch Menschen in Gebieten, wo sie verfolgt werden, und da brauchen sie Decknamen. Also er ist zu uns gekommen mit einem Decknamen, seinen echten Namen kennen wir nicht, weiß nur, er kommt aus Köln, aber mehr. Und er hat uns berichtet, wie sehr heute die Christen verfolgt werden. Selbst in Ländern, wo früher, eine gewisse Freiheit war. Zum Beispiel in Indien, ist ganz neu. Die indische Regierung hat ganz klar die Parole rausgegeben, also der Hinduismus ist die Staatsreligion und alle anderen Religionen haben keinen Platz in Indien. Und so sehen wir das auch in vielen anderen Ländern, hat uns berichtet, also es ist es ist wirklich eine Minute vor 12. Eine weltweit große Diskriminierung und Verfolgung. Ja, in diesen Zeiten brauchen wir Orientierung und Hilfe. Ich habe vor kurzem von meiner Schwägerin einen Kompass geschenkt bekommen. Einen schön verzierten Kompass. Naja, ich kannte den schon von früher her als Junge, nicht? Kennt man. Aber der steht jetzt bei uns auf dem Tisch im Wohnzimmer. Und da kommt man doch ins Nachdenken. Der Kompass zeigt immer nach Norden. Immer. Egal, was für Wetter ist, wie du dich fühlst, wie viele Corona-Kranke oder sonstige Dinge. Er zeigt immer nach Norden. Selbst wenn du den Kompass mitnimmst und gehst im Wald, der zeigt immer nach Norden. Und wenn man weiß, wo Norden ist, dann weiß man auch, wo Osten und Westen ist. Links von Norden ist Westen, rechts ist Osten, unten ist Süden. Also, dann kann man das noch verfeinern. Da habe ich so gedacht, diese Orientierung bietet uns Jesus. Er ist unser Orientierungspunkt in unsicheren Zeiten. Er hat in seinem Wort gesagt, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, mache zu Jüngern, das ist der Missionsbefehl. Dann schließt er das und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ihr Lieben, das ist ein Heilsversprechen des Herrn. Kein Naturgesetz wie der Kompass oder andere Naturgesetze, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Das ist ein Heilsversprechen. Das gilt nicht nur einer kleinen Gruppe, es gilt dir ganz persönlich, auch in deiner Situation. Jesus ist bei dir, er kennt dich. Und damit wollen wir uns heute Morgen befassen. Das ist also ein Heilsversprechen unseres Herrn, den er hier sagt. Ich bin bei euch alle Tage. Orientierung. Aber es kommen natürlich auch in unserem Leben Dinge vor, die uns scheinbar aus der Bahn werfen. Habe ich selbst erlebt. Arbeitslosigkeit, nicht? Dann sagte der vom Arbeitsamt, Herr Arnold, nicht, mit 57 Jahren, Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Bom. Ja. Und ich wollte die Welt nur aus den Angeln nehmen, nicht? War nichts mehr. Ja. Also es gibt Dinge, da sind wir erschüttert. Da müssen wir erstmal mit fertig werden. Wir haben heute einen Bibeltext aus Lukas 24. Kennt ihr alle, die Emmaus-Jünger. Damit wollen wir uns heute Morgen einmal befassen. Ich lese mal die Verse vor, Lukas 24, 13 bis zum Schluss 35. Da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien, ungefähr 12 Kilometer, von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles, was sich zugetragen hatte und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst sich nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr miteinander haltet? die sie im Gehen miteinander wechseln. Und sie blieben mit niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihm, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und im Wort vor Gott und den Menschen. Und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tode verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei allem ist dies der heutige dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen an der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagten, dass er lebt. Und einige von ihnen, die mit uns gingen, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen es gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, warum glaubt ihr nicht an dem, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagen, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich schon geneigt. Und sie gingen hinein, um bei ihm zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, segnete es, und als sie es gebrochen hatten, reichte es ihnen, und ihre Augen wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und mit ihnen die Versammelten. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden, dem Simon erschien, und sie erzählten, was sie auf dem Weg gesehen und geschehen war und wie sie von ihm erkannt worden sind beim Brechen des Brotes. Soweit diese Bibelstellen. Ja, da sind die beiden Wanderer. Einer heißt Kleopas, den anderen kennen wir nicht. Sind nicht die 11 Apostel, die uns bekannt sind. Es sind, so meinen einige Ausleger, Geschwister oder Brüder aus der zweiten Reihe, die mit Jesus wandeln. Die sind auf dem Weg nach Emmaus an diesem Tag und da beschäftigt sie nur eins, das mit Jesus. Das konnten sie nicht einordnen. Er wollte doch in Israel das Reich Gottes aufrichten. Er hat Wunder getan. Und dann kam das Unfassbare. Er wurde gekreuzigt. Von den Obersten und von den Heiden, von den Römern ans Kreuz geschlagen. Ja. Damit wurden sie nicht fertig. Ja, und dann reden sie miteinander. Und es ist interessant, sie sind betrübt, aber ihr Glaube ist nicht erloschen. Da ist noch Glaube, aber sie suchen nach was denn? Nach Trost und Hilfe, nach Unterstützung, nach einer Erklärung über das Unerklärbare. Und auf diesem Weg gesellt sich jemand dabei, ein Wanderer, Unbekannter. Vielleicht war es dämmerig, dass man ihn nicht erkannte, eine Kapuze auf. Sie erkannten ihn nicht. Und es folgt ein langes, intensives Gespräch. Was war denn da mit Jesus? Und interessant ist, dass dieser Unbekannte ihnen die Schriften öffnete. Und das ist die Quintessenz daraus, ich nehme das schon mal vorweg, nur durch das Studium und das Erkennen der Schriften werden unsere Herzen entzündet, werden sie brennend und leuchtend gemacht. Nicht durch neue Verfahren, durch neue Tricks und durch neue Verwaltungsakte oder wir müssen das und das noch neu organisieren und das und dann kriegen wir schon eine geistliche Belebung. Nein, das Wort Gottes will uns belehren. Kommen wir nochmal zurück zu den Jüngern. Ihr Weltbild bricht zusammen. Und wir sagen das so leicht und sprechen auch darüber, wenn wir selbst in gesicherten Verhältnissen leben. Aber das kann schon passieren. Kurzarbeit, Alexander erwähnte das, Arbeitslosigkeit. Von heute auf morgen habe ich meinen Job verloren. Warum? Es finden keine Messen mehr statt, es finden keine Ausstellungen mehr statt. Die Grundlage meines Erwerbs ist plötzlich vorbei. Ja, dann stehe ich da und... Aber solche Situationen gab es immer in unserem Leben und wird es immer wieder geben. Ich kann mich noch erinnern, als damals die Zeche Graf Bismarck oder auch Opel in Bochum zugemacht haben, da brach für viele auch ein Weltbild zusammen. Opel in Bochum, das war der Inbegriff, die Zeche Graf Bismarck, die modernste Zeche Europas, eine ganz moderne Technologie, der sogenannte Walzen-Schremmlader unter Tage, der geht am Gebirge vorbei, dass eben die Kohle aufs Band kommt, also fast kaum noch Personal, alles 100% sauber und gut organisiert, alles das von heute auf morgen vorbei, Ende. Da kann man schon erschüttert werden. Da kann man merken, ja, wie soll ich damit umgehen? Manche Menschen werden krank, suchen nach Orientierung. Was will mir Gott damit sagen? Und es ist wichtig, dass wir zu dem Herrn gehen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Er will durch sein Wort zu uns sprechen. Das Falsche, was ist, dass wir ängstlich werden. Der Herr will uns prüfen. Wie es denn mit meinem Glauben an ihm ist? Ist es nur ein Sonntagsglaube, ein Gutwetterglaube? Petrus sagt in seinem Petrusbrief, wenn Verfolgung und Probleme kommen, er schreibt dann, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher ist als die des Goldes, aber erprobt wird zum Lobe und zur Herrlichkeit Gottes. Das heißt, der Glaube muss erprobt werden wie Gold. Gold muss erhitzt werden, damit sich die Schlacke von dem reinen Gold trennt. Und auch der Glaube des Christen wird erprobt werden, um zu prüfen, ist er echt? Ist er auf Christus ausgerichtet oder auf meinen Wohlstand, das, was ich mir erwerbe und was ich von mir selbst erhoffe und wünsche? Die Jünger suchen nach Licht, Hilfe und Trost. Und schön, der Herr Jesus ist ja bei ihnen. Er nahte sich selbst. Er spricht zu ihm. Und ich habe so gedacht, wir sind manchmal auch in schwierigen Lebenslagen. Meine Frau und ich waren im letzten Jahr auch, ich war dreimal im Krankenhaus, meine Frau war auch dreimal im Krankenhaus. Es gibt so Abschnitte, nicht? Da weiß man auch nicht. Aber es geschieht alles unter der Zulassung Gottes. Wir vertrauen uns ihm an, so wie wir es ja auch vorhin auch gesungen haben, in verschiedenen Liedern. Egal wie die Zeiten sind, Corona oder nicht Corona oder sonst wie. Wir als Christen sind ja unterwegs, wie die Emmausjünger. Wir haben ein Ziel. Unterwegs. Und unterwegs redet Jesus zu uns, auch zu dir. Und wie redet er? Durch sein Wort. Durch sein Wort will er dich ermutigen, stärken, will dir den rechten Blick geben. Der Herr Jesus erklärt den Jüngern alles, was ihm betraf, angefangen von Mose, also die ganze Heilsgeschichte im Alten Testament. Das zeigt uns, wir müssen uns in der Schrift orientieren, nicht durcheinander bringen. Und das zeigt uns wieder, dass ja die Bibel- und Gebetsstunden mit die wichtigsten Stunden sind. Da lernen wir, können Fragen stellen. Da lernen wir Jesus immer näher und besser kennen. Das ist mir jedenfalls ergangen, als junger Mann und auch später. Nicht? Die Bibel- und Gebetsstunde ist die Stunde, wo wir eingehend Gottes Wort betrachten. Das kann ich nur jedem empfehlen. Jesus stellt sich also dazu und geht mit ihnen und erklärt ihnen die Schriften. Aber vorher sagt er etwas. Davor ich eine scharfe Zurechtweisung. O ihr unverständigen und trägen Herzens. Also die Jünger sind diejenigen, die ein träges Herz haben, die unverständig sind. Warum? Sie haben nur auf sich gesehen, auf ihr Empfinden. Sie haben nicht auf die Schrift gehört, um das, was die Propheten geweissagt haben. Und das ganze Alte Testament ist ein Vorschatten auf den Messias, auf den Christus, auf den, der da kommt im Namen des Herrn, angefangen von allen Propheten. Und das wird interessanterweise gerade im Alten Testament in vielen Begebenheiten wird das deutlich, zum Beispiel in der Josefs Geschichte, nicht? Ist auch dieser Grundsatz, göttliche Grundsatz, von der Erniedrigung zur Herrlichkeit. Erniedrigung in der Zisterne als Sklave, später war er der zweite Mann nach dem Pharao. Aber das müssen wir lernen. Und wir müssen es bejahen, so ist es. Der Herr Jesus ist auch ans Kreuz gegangen. Und auferstanden, hat den Tod und Satan besiegt. Und seine Herrschaft wird offenbar werden. O ihr unverständigen und trägen Herzens, ihr kennt die Schrift nicht. Kennst du die Schrift? Kennst du die Bibel? Jemand sagte mal, das Fernsehen mal ausmachen und mal die Bibel lesen. Sich mal zurückziehen. Ja, da müssen wir uns konzentrieren. Vielleicht eine gute Auslegung dazu, eine gute Erklärung. Da gibt es ja heute verschiedene gute Literatur dazu. Aber sich damit mal beschäftigen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, in Ruhe, vielleicht in einem Büro oder einem Raum, wo du alleine bist, dann geht auch das Herz auf. Dann sehen wir und leuchtet auch die Liebe Gottes durch Jesus. Dann spüren wir, Jesus geht uns nach, er geht dir nach, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn du denkst, ich bin alleine mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten. Du merkst gar nicht, dass Jesus bei ist. Hast gar nicht gemerkt, dass er neben dir ist. Dass er dich ermutigt durch sein Wort. Er will deinen Blick emporheben. Wohin? Keine Nabelschau. Zu Jesus. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist aller Herren Herr. Das müssen wir auch von unserem Verstand erstmal begreifen und müssen es vom Herzen glauben. Wir bekommen ja heute täglich diese Corona-Hysterie durch die sämtlichen Medien, vom Smartphone angefangen über Fernsehen, Nachrichten. Wir können uns diesen Dingen gar nicht entziehen. Und wir merken auch bei den Menschen, die uns begegnen beim Einkaufen, da verändert sich etwas. Viele werden ängstlich. Wir haben Bekannte im Nachbardorf wohnen, gute Bekannte. Die sind mittlerweile so, dass sie auch draußen rumlaufen mit einer Maske. Und wenn wir kommen, oh, Abstand, Abstand, Abstand. Es verändert sich etwas in unseren Beziehungen. Die Menschen werden ängstlich. Warum? Sie haben ja nichts, worauf sie vertrauen. Sie vertrauen, ja, worauf? Auf die Ärzte und auf, ja, aufs Gesundheitsamt vielleicht, aufs Pflegepersonal oder worauf auch immer. Christen vertrauen auf Jesus. Der wird alles leiten und führen. Und da wird unser Glaube wirklich geprüft. Interessant ist, was Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 22. Da heißt es, und als er in jener Stadt das Evangelium verkündigte und viele zu Jüngern gemacht hatte, kehrten sie nach Lystra, Ikonium, Antiochia zurück. Auch auf der Rückfahrt, nicht? Da wollten sie noch mal gucken, wie ist es? Hat der Glaube gefruchtet? Und dann heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Ja, du liebe Güte, wir gehen nicht auf einer wunderbaren Bahn immer besser und immer höher und immer mehr. Durch Bedrängnisse müssen Christen gehen. Warum? Wie Jesus auch. Er wurde ans Kreuz genagelt. 250 Millionen bis 300 Millionen Christen werden verfolgt, ausgegrenzt, entrechtet, ihrer Heimat beraubt, müssen sich versammeln. Und er hat uns Bilder gezeigt von oben dort, schrecklich, in Pakistan. Da braucht nur einer sagen, oh, der hat den Propheten gelästert. Und da haben sie uns gezeigt, wurde eine ganze Kirche angezündet, das ganze Mobiliar raus und alles angezündet auf der Straße. Leute fürchten um ihr Leben. Da geht's uns ja noch gut. Können uns noch frei versammeln. Aber es ist uns nichts anderes verheißen, nicht? Also, o ihr unverständigen und trägen Herzens. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesen Bezeichnungen. Also der Unverstand hat seine Wurzel in den trägen Herzen. Träge heißt ja bequem. Ach, die Bibel lesen, das ist ja so unbequem. In die Gemeinde gehen, sonntags, ach, da muss ich ja so früh aufstehen, sagte mir einer, ach, so schön morgens, sonntags morgens frühstücken. Ne? Da habe ich gesagt, Hans, du kannst von Montag bis Samstag jeden Morgen frühstücken, du bist Rentner. Aber Sonntag, Sonntag ist der Tag des Herrn, ist der Auferstehungstag. Die neue Woche beginnt mit einem Feiertag. Wir dürfen Jesus nahen, Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Vorrecht, eine Kostbarkeit. Und in der Gemeinschaft mit Jesus und auch untereinander werden wir gestärkt im Glauben. Erfahren wir seine Gegenwart und auch für unser Leben eine Korrektur. Denk mal an den Kompass. Der Kompass zeigt zwar nach Norden, aber er zeigt zum Magnetberg. Wir brauchen ihn geografisch, im geografischen Norden. Und der liegt einige hundert Kilometer rechts vom sogenannten Magnetberg. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, also Unverstand und träge Herzen. Das sind die Dinge, die offenbar werden und erklärt Ihnen die Schriften. Bibelunterweisung aus erster Hand. Ja. Und dann, als sie das alles gehört, begriffen haben, dann prüft der Herr die Jünger erneut. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Mal gucken, was werden sie sagen? Und tschüss, Fremder, war ja nett mit dir. Oder wird Jesus sagen, naja, also ein paar Bibelverse im Alten Testament, guckt euch das nochmal an, ne? Und dann, nein. Er stellt sich so an, als wollte er weitergehen. Und was sagen die Jünger? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den die Jünger sagen. Dieser Satz, da hat ein afrikanischer Kardinal, Sarah heißt er, ein ganzes Buch geschrieben. Interessant zu lesen, ein katholischer Kardinal. Aber er ist gepackt von der Liebe und von der Sehnsucht nach Jesus. Da sagen die Jünger, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Jetzt müssen wir mal diesen Satz mal zergliedern, einen Augenblick mal da stehen bleiben, vielleicht mal nachdenken, was das heißt. Herr, bleibe bei uns. Das heißt, in deiner Gegenwart, da ist es gut. Unsere Herzen haben Wärme empfunden, ein Gefühl der Geborgenheit, weil du da bist, Herr. Das steckt dahinter. Herr, bleibe bei uns. Und damit das vielleicht nicht zu massiv ist, schieben sie etwas einen Grund hinterher, denn es will Abend werden. Naja, es wird schon Abend, nicht? Es soll so eine kleine Entschuldigung sein. Es wird Abend. Auch bei uns wird es Abend, heilsgeschichtlich. Die Zeiten ändern sich. Abend wird es auch in unserem Leben. Die Älteren wissen auch, sind an ihrem Lebensabend. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns. Es ist gut, dass du da bist, dass du zu uns redest. Wir spüren die Gemeinschaft mit dir und die ist uns wichtig. Herr, bei dir fühlen wir uns aufgehoben, verstanden, angenommen und geliebt, Herr. Und wenn wir uns geliebt wissen, das ist das Allerwichtigste. Der Mensch, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Verständnis. Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und was macht der Herr Jesus? Er erfüllt gerne die Bitte. Herr, bleibe bei uns. Würdest du auch diese Bitte so formulieren? Herr Jesus, bleib du bei mir, bei uns. Herr, bei dir ist es gut, du hast Worte ewigen Lebens. Auf dem Berg der Verklärung hat es Petrus ähnlich formuliert. Es ist gut, Herr, als er den verklärten Christus sah, sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Er wurde völlig umgestaltet in einer Dimension, die er so nicht kannte. Aber er spürte etwas, eine Geborgenheit, ein tiefer Friede, von dem das Wort sagt, der Friede, der allen Verstand übersteigt, den können wir nicht erklären, den göttlichen Frieden. Er ist da und erfüllt das Wesen unseres Herzens. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten bauen. Er war so bescheiden, der Petrus, für sich noch nicht mal eine, aber für den Herrn eine, für Elia und Mose eine. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Ja, es wird Abend, auch heilsgeschichtlich wird es Abend. Die Gottlosigkeit im Alltag wird immer größer, die Abkehr von Gott. Man sagt schon, die großen Kirchen, das sind nur noch No-Gos, also Vereine mit einem religiösen Anstrich. Natürlich, es gibt auch ganz treue Vereine und Kirchen mit ganz treuen Pfarrern, gibt es natürlich nach wie vor. Aber die große Richtung, die ist abgefahren. Wenn man die 11 Punkte der EKD liest, da kommt Gott gar nicht mehr vor. Das ist wie ein Parteiprogramm. Rot-Grün, da ist von Gott gar nicht mehr die Rede, was man alle machen will. Das ist traurig. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Die Jünger erfahren die Gemeinschaft mit Jesus. Und als sie hineingehen und er das Brot mit ihnen bricht, da wurden ihre Augen aufgetan. Und dann kommt das brennende Herz. Und jetzt sind sie nicht mehr müde. Jetzt geht's zurück nach Emmaus, Liebe macht Beine. Jetzt sind sie nicht mehr müde. Ihr Lieben, wenn dein Herz erfüllt ist mit der Liebe zu Jesus, dann gibt es keine Müdigkeit, dann gibt es auch keine faulen Ausreden. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, alles Mögliche. Sehen wir bei den Emmaus-Jüngern. Da haben die nur ein Thema, zurück und den anderen, das die gute Botschaft verkündigen. Schön, wenn wir das so lesen. Also mir geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das immer lese, und ich kenne diese Geschichte ja schon sehr lange, immer wenn ich das lese, ach, dann brennt etwas, dann leuchtet etwas. In Jeremia habe ich eine Stelle gefunden, da sagt Jeremia zu dem Herrn, du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören, du hast mich gepackt und überwältigt. Die Liebe Gottes hat mich überwältigt, Jesus hat mich überwältigt. Er ging für mich ans Kreuz und hat meine Schuld abgewaschen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin angenommen und von Gott geliebt. Paulus sagt, von Gott geliebte Brüder und Schwestern. Das ist der Unterschied. Und wenn ich von Gott geliebt bin und von Jesus geliebt bin, dann brauche ich auch keine Sorge haben. Sorgt um nichts. Sondern in allen Dingen lasse durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ha, das ist doch was. Da können wir geistlich gesehen mit geschwollener Brust nach Hause gehen und sagen, ja, Jesus hat mich erfrischt, mein Glaube ist gestärkt, ich vertraue ihm. Jeremia sagt, du hast mich gepackt und überwältigt. Ich habe ein Buch zu Hause von Elie Wiesel. Das ist ein Jude, also kein Christ, ein Jude, ein Professor der Theologie. Und der hat mehrere Bücher geschrieben, ist auch der Träger des Friedensnobelpreises von 1986. Und Elie Wiesel hat das Buch geschrieben, von Gott gepackt, prophetische Gestalten. Wenn man das Buch liest, ein kleines Buch, dann wird man selbst gepackt. Von der Liebe Gottes, von Gottes Handeln an den Propheten damals, auch an Saul und Samuel und. Also interessant. Und dieser Jude ist so gepackt von dem Handeln Gottes. Man spürt auch seine Liebe zu Gott. Das ist authentisch. Sie strahlt so ab, dass er seine Bücher, er hat mehrere Bücher geschrieben, dass seine Bücher wirklich Bestseller wurden. Von Gott gepackt. Ja, es gibt Momente im Leben, wie bei den Jüngern, die möchte man festhalten. Hast du auch so Momente im Leben, wo du sagst, oh, das war schön. Das möchte ich festhalten. Das sollte möglichst gar nicht vergehen. Schöne Geburtstagsfeiern. Begegnung mit Menschen. Ich kann mich noch an eine Predigt erinnern, als junger Mann von einem Bruder, der hat die Epheserbrief ausgelegt, eigentlich ein trockenes Thema, aber der hat das so faszinierend und lieb herübergebracht, also ich war damals vielleicht 18 oder 19 Jahre, aber das hat mich fasziniert, wie dieser Bruder, kein Manuskript, nichts, hat das so gebracht, also fasziniert den ganzen Epheserbrief, also erstaunlich, und wie der aufgehört hatte, habe ich mich geärgert, ach, jetzt hat er aufgehört. Ja, es war so gut, es tat richtig gut, es tut für die Seele gut, das ist die Nahrung, die wir brauchen, Gottes Wort will dich erfüllen. Lass das Fernsehen aus, die Zeitungen, Tageszeitungen, überfliege nur noch, da steht immer dasselbe drin, jede Seite Corona, Corona, es ist doch nur Panikmache. Ich bezweifle denn die Gefährlichkeit des Virus gar nicht, mit Sicherheit nicht, nein. Aber die Panik, die dahinter steht, die Leute verunsichert werden. Und Christen haben einen Orientierungspunkt, das ist Jesus. Ich gehöre ihm für Zeit und Ewigkeit. Ich bin von ihm erlöst und erkauft. Lass dir ein brennendes Herz geben von dem Herrn. Ja, ich komme so langsam zum Schluss. Beim Brechen des Brotes wurden ihre Augen aufgetan. Beim Brechen des Brotes wohl. Und sie erkannten Jesus. Und er wurde ihnen unsichtbar. Mit Recht wurde Jesus jetzt unsichtbar. Denn es sollten ihren brennenden Herzen nicht mehr im Wege stehen, sondern sie sollten umkehren. Umkehr ist nötig. Das brennende Herz muss umkehren und den anderen die frohe Botschaft bringen. Und die anderen ermutigen. Wir sind alles Gesandte an Christi Stadt, so sagt es Paulus. Wir haben eine Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. In unserer ganzen Gesellschaft ist alles unversöhnt. Hass, Unverstand, Egoismus macht sich breit. Christen sind gesandt mit der guten Botschaft, ein brennendes Herz. Gestern so fiel mir ein, Gott erschien dem Mose in einem brennenden Dornbusch. Ist ja interessant. Und als Mose den brennenden Dornbusch sah, der brannte und wurde doch nicht verzehrt. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott kommt in das Unansehnliche. Wozu ist denn ein Dornbusch nötig? Gar nicht. Ist unansehnlich, wie wir, von der Sünde gezeichnet, unansehnlich. Gott kommt in das Unansehnliche, aber das Unansehnliche wird von Gott nicht verzehrt, sondern geheimnisvoll verwandelt. Es brennt und leuchtet. So wurden auch die Jünger, die Emmaus-Jünger, ihre Herzen wurden erleuchtet. Sie brannten für Jesus. Das sind Geheimnisse, göttliche Geheimnisse. Jesus will uns erfüllen mit seiner ganzen Fülle, mit seinem Wort. Ich komme zum Schluss. einige Wunder, die Jesus getan hat und die das Wunder erfahren hatten, sagten, Herr, wir wollen mit dir gehen. Was sagt Jesus? Gehe hin und sage in deinem Dorf, was der Herr an dir getan hat. Da habe es auch bei mir, vielleicht auch bei dir, hinzugehen und zu sagen, wir sind Christen, wir vertrauen Gott. Da kann noch so Katastrophenmeldungen kommen und noch mehr, wir vertrauen Gott. Er wird uns hindurchbringen. Unser Ziel ist ja nicht das Paradies auf Erden, sondern unser Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott, mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wir sind und du bist unterwegs. Wir alle sind unterwegs. Hast du ein Ohr für Jesus, wenn er zu dir redet durch sein Wort? Hast du es? Dann höre gut zu, wenn er zu dir redet. Und dann lass es zu, dass er dein Herz brennend macht. Und wenn dein Herz brennt und leuchtet, dann gehe hin und lass dich senden. Keine Furcht, er ist bei dir bis ans Ende der Zeitalter. Amen.